Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Im Kapitel aus der tschechischen Geschichte stellen wir den zweitwertvollsten Kunstgegenstand hierzulande vor. Es geht um das sogenannte Reliquiar des heiligen Maurus aus dem 13. Jahrhundert, das im westböhmischen Schloss Bečov aufbewahrt wird. Dann ist unser Tschechischkurs dran, der mit dem 11. September zusammenhängt. Und der Kultursalon gilt einem sehr spezifischen Kulturphänomen, nämlich der tschechischen Kneipenkultur. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das Reliquiar des heiligen Maurus ist im Schloss von Bečov nad Teplou Pečau in Westböhmen aufbewahrt und ausgestellt. Im vergangenen Jahr zog das Kunstwerk aus dem 13. Jahrhundert für kurze Zeit für eine Sonderausstellung nach Prag um, unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Schließlich handelt es sich um den zweitwertvollsten Kunstgegenstand hierzulande. Trotzdem wissen selbst viele Tschechen nicht allzu viel über den Maurus-Schrein. Dabei hat er viel zu erzählen. Spektakulär war vor allem die Wiederentdeckung des Schreins vor mehr als 25 Jahren. Mehr hören Sie im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Patrick Gschwendt. Der Beitrag wurde anlässlich der Ausstellung in Prag im Herbst letzten Jahres zum ersten Mal gesendet.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Der heilige Maurus, in Rom geboren, in böhmischer Erde begraben. Und doch ist Maurus, lateinisch der Mohr, alles andere als ein böhmischer oder tschechischer Nationalheiliger. Im 6. Jahrhundert war Maurus ein Schüler des heiligen Benedikts von Nursia, dem Begründer des christlichen Mönchtums im Westen. Dieser soll Maurus nach Gallien gesandt haben, wo er um das Jahr 584 starb. Etwa 300 Jahre später sollen in Frankreich Reliquien von Maurus gefunden worden sein, für die das Benediktinerkloster im belgischen Florennes im 13. Jahrhundert ein prächtiges Reliquiar herstellen ließ. Dessen Anblick ist überwältigend. Es ist ein goldglänzender Schrein von etwa 1,40 Meter Länge, verziert mit verschiedensten Reliefs, reich geschmückt mit unzähligen Edelsteinen. Ein mittelalterliches Kunstwerk von unschätzbarem Wert und heute die Hauptattraktion im Schloss Bečov nad Teplou in Westböhmen. Der Maurus-Schrein gilt als das zweitwertvollste Kunstwerk in der Tschechischen Republik, gleich nach den Krönungsinsignien des Königreichs Böhmen. Dabei wusste bis 1985 kaum jemand überhaupt von seiner Existenz. Warum, das erklärt ein Blick in die Geschichte der belgisch-französischen Adelsfamilie Beaufort-Spontaine. Alfred de Beaufort erwarb das Reliquiar des heiligen Maurus im Jahre 1838. Er ließ es restaurieren und 50 Jahre später in Brüssel ausstellen. Danach sollte die Öffentlichkeit den Maurus-Schrein fast 100 Jahre lang nicht mehr zu Gesicht bekommen, erzählt Katerina Pankova, Historikerin im Schloss Bečov.
Der Reliquienschrein des heiligen Maurus wurde bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Schloss Bečov aufbewahrt, das damals im Besitz der Familie Beaufort-Spontaine war. Diese Familie musste nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Tschechoslowakei verlassen. Sie hatte mit den Nazis kollaboriert. Vor ihrer Flucht versteckte die Familie den Schrein auf dem Gelände des Schlosses von Bečov. Offenbar wollte sie einige Jahre später zurückkehren, um ihn zu holen. Das gelang aber nicht. Und dass der Maurus-Schrein jemals in Bečov aufbewahrt wurde, geriet in Vergessenheit.
Im Jahr Jahre 1984 erhielten der junge Prager Kriminalpolizist František Mariška und sein Team eine knifflige Aufgabe.
Wir wurden aufgefordert, einen Gegenstand zu finden, der ins Ausland verkauft werden sollte, von dem man aber nicht wusste, was es ist.
Erinnert sich Mariška. Kurz zuvor war der in Österreich lebende amerikanische Geschäftsmann Danny Douglas im tschechoslowakischen Konsulat in Wien aufgetaucht. Der damals 46-Jährige bot den tschechoslowakischen Behörden 250.000 US-Dollar. Dafür wollte er einen nicht näher bestimmten Kunstgegenstand aus der Tschechoslowakei ausführen dürfen, den angeblich niemand suche und der niemandem fehle. Die Behörden bissen an, sie wollten jedoch sichergehen, dass sie kein Diebesgut verkaufen und dass der Verkauf des Gegenstandes keinen großen Verlust für den tschechoslowakischen Staat darstellen würde. Der Amerikaner Douglas aber verriet nichts. 2006 erzählte er einem Team des tschechischen Fernsehens:
"They were trying to get the information already in Vienna."
Sie haben schon in Wien versucht, Informationen aus mir herauszubekommen. Was ist es? Wo ist es? Ich entgegnete, ich kann Ihnen nichts sagen. Es geht um viel Geld. Gebt mir die Chance, mit jemandem aus dem Außenministerium zu sprechen. Als ich dann in die Tschechoslowakei kam, verwiesen sie mich nur an die staatliche Firma Arcia, die mit Kunsthandel zu tun hatte.
Douglas verhandelte also mit den Vertretern der Firma Arcia. Mit am Tisch saßen Beamte des tschechoslowakischen Finanzministeriums. Das glaubte zumindest Douglas. In Wirklichkeit waren es František Mariška und seine Kollegen von der Kriminalpolizei.
Wir haben am Anfang überhaupt nichts gewusst. Er sagte immer nur, er könne nicht sagen, was es ist. Daraus schlossen wir, dass es sich um eine außergewöhnliche Sache handeln musste, die vielleicht schon mal irgendwo ausgestellt wurde.
Für die Kriminalisten begann eine 14-monatige sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen, mit dem Unterschied, dass derjenige, der im Heuhaufen wühlt, wenigstens weiß, dass er nach einer Nadel sucht. Doch in den Verhandlungen über einen Kaufvertrag lieferte Douglas winzige, aber wichtige Informationen, die die Polizei auf die Spur brachten. Er gab zum Beispiel an, dass der Gegenstand unmittelbar nach dem Krieg vergraben wurde und dass das Versteck immer noch in seinem ursprünglichen Zustand sei. Da ein hoher Wert des Gegenstandes angenommen werden musste, kamen also nur reiche Adelsgeschlechter in Frage, deren ehemalige Immobilien seit 1945 nicht restauriert wurden. Zudem musste Douglas versprechen, das Kunstwerk mit fachkundigen tschechoslowakischen Kunstexperten aus der Erde zu holen. Der Amerikaner lieferte also Informationen über die zur Bergung benötigte Technik. Die Beamten konnten daraus auf die Größe und das Material des Gegenstandes schließen. Noch heute ärgert sich Douglas über seine Naivität.
Talking with them, I did make some mistakes, of course.
Während wir redeten, machte ich einige Fehler. Mein letzter Fehler, das war, als sie mich fragten, wo wir uns treffen könnten. Ich nannte einen Ort nahe dem Versteck. Ich sagte Karlsbad.
So I said Karlovari.
Für die Kriminalisten war damit klar, der gesuchte Schatz muss in Betschow sein. Doch sie wussten noch immer nicht, woraus dieser Schatz eigentlich bestand. Ein Besuch bei Dagmar Hejdová, der damaligen Leiterin des Kunstgewerbemuseums in Prag, sollte das ändern.
Ich nahm das Verzeichnis der Kunstdenkmäler in Tschechien zur Hand, ein dickes Buch, das noch auf Deutsch geschrieben wurde. Das Verzeichnis wurde 1932 herausgegeben. Ich habe darin ein wenig herumgeblättert und da sah ich es dann plötzlich. Ich starrte darauf, da war das Reliquia.
Zíram a tam je Reliquia.
Mit Schaufeln und Metalldetektoren machten sich Mariška und seine Kollegen im Schloss von Betschow zu schaffen. Am 5. November 1985 gegen Mitternacht fanden sie unter dem Boden der Burgkapelle den Reliquienschrein des heiligen Maurus. Selbstverständlich wurde der wertvolle Goldschatz nicht verkauft. Woher Danny Douglas von ihm wusste, hat er nie verraten. Angeblich soll er von einem Nachkommen der Familie Beaufort beauftragt worden sein. Nach der Wiederentdeckung verbrachte das Reliquiar des heiligen Maurus jedenfalls mehrere Jahre im Tresor der Tschechischen Nationalbank. Die klimatischen Bedingungen dort taten ihm nicht gut. 1991 wurde mit der Restaurierung des stark beschädigten Schreins begonnen. Sie dauerte 11 Jahre. Seit 2002 ist der Maurus-Schrein im Schloss Betschow ausgestellt. Kriminalpolizist František Mareška, der sich nie zuvor für Kunst interessiert hat, hat eine besondere Beziehung zu dem mittelalterlichen Kunstwerk aufgebaut.
Seit das Reliquiar ausgestellt ist, habe ich Blut geleckt. Ich habe schon den Fortgang der Restaurierung begleitet, fühle mich sozusagen als Pate des Reliquiars. Meine Beziehung zur Kultur hat sich stark geändert. Damals als junger Polizeidetektiv habe ich darüber nicht so viel gewusst wie heute.
Patrick Schwendt hat über das Reliquiar des heiligen Maurus berichtet. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserer Sendung folgt nun der Tschechischkurs. Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Weltweit wird an diesem Wochenende der Opfer des tragischen Terroranschlags auf die USA vor 10 Jahren gedacht. Der 11. September 2001 gilt seitdem als Symbol des Kampfes gegen den Terrorismus.
Boj proti terorismu.
Die Staaten nutzen seither mehr Möglichkeiten, ihre Bürger zu überwachen.
Střežit.
Die Sicherheitsvorkehrungen,
bezpečnostní opatření,
und Sicherheitskontrollen,
bezpečnostní kontroly,
vor allem an Flughäfen sind stärker geworden. So wie der Terrorismus eine internationale Erscheinung ist, klingt auch die Bezeichnung in vielen Sprachen ähnlich. Auf Tschechisch spricht man vom
Terrorismus.
Ein Terrorist ist
Terrorista.
Und ein terroristischer Anschlag ist
terroristický útok.
Dabei handelt es sich meistens um einen Bombenanschlag,
bombový útok,
beziehungsweise
pumový útok.
Auch das Attentat ist im Tschechischen ein bekanntes Wort.
Attentat.
Ein Attentäter ist ein
attentátník
und sein Opfer ist
objeť.
Die Bombe heißt auf Tschechisch entweder
bomba
oder auch
puma,
genauso wie die bekannte Raubkatze. Wenn man allerdings etwas kommentiert,
to je bomba.
Das ist eine Bombe. Dann handelt es sich um eine sehr positive oder begeisterte Bekundung. In diesem Zusammenhang ist sogar auch ein Adjektiv im Volksmund erfunden worden.
To je bombózní.
Diese positive Bedeutung von toll oder hervorragend erweitert sich neuerdings auch auf das Adjektiv bombastisch.
Bombastický.
Das ursprünglich, abgeleitet vom deutschen Bombast, eine negative Charakteristik als inhaltslos, schwulstig hatte. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Das Phänomen tschechische Kneipe kann man aus verschiedenen Blickwinkeln beobachten, beschreiben und bewerten. Dies geschieht hierzulande seit geraumer Zeit, allerdings nicht nur im Rahmen der Sozialforschung. Die traditionelle Kneipe wird von Experten auch als Ausdruck der tschechischen Kultur betrachtet. In der tschechischen Geschichte hat sie eine Zeit lang auch eine kulturpolitische Rolle gespielt. Im Wandel der Zeiten ist sie aber nicht immun gegenüber der fortschreitenden Entwicklung geblieben. Eine ausführliche Vertiefung in die Materie würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Jitka Mládková will sie Ihnen im heutigen Kultursalon wenigstens ein wenig näher bringen.
einfach volkstümlich, etwas heruntergekommen bis muffig, entspannt und natürlich mit Bier. Das sind die elementaren Attribute, die die Mehrheit der Tschechen mit dem Bild einer typischen tschechischen Kneipe verbinden. Und das unabhängig davon, ob sie gegenüber dem Kneipengang positiv oder negativ eingestellt sind. Der aktuelle Stand der Dinge hat sich aber etwas verändert. Heutzutage ist die traditionelle Kneipe nämlich einer großen Konkurrenz von exotischen Restaurants, Fitnesszentren, verschiedenen Vereinen und anderen Freizeiteinrichtungen ausgesetzt, die in den letzten 20 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Doch trotzdem gilt die Kneipe nach wie vor als der beliebteste öffentliche Treffpunkt der Tschechen. Wie sich neulich aus einer Umfrage des Soziologischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften ergeben hat, gehen immer noch 44% der tschechischen Männer öfter in eine Kneipe und weitere 27% besuchen eine andere Form der Gaststätte, um ihr Bier zu trinken. Für 97% der Befragten sind die hauptsächlichen Gründe für einen Kneipenbesuch im Prinzip dieselben geblieben. Man möchte sich mit Freunden unterhalten, sich amüsieren und die Laune verbessern. Kneipen und Biertrinken werden auch immer noch von vielen Ausländern als ein Symbol Tschechiens wahrgenommen. Jiří Vinopal vom Prager Institut für Soziologie.
Die tschechische Kneipe hat ihre Besonderheiten, ebenso wie zum Beispiel der irische Pub oder das französische Café. Die echte tschechische Kneipe besuchen auch viele Ausländer gerne, weil sie hier eine spezifische Atmosphäre sowie ein Milieu finden, das nicht nur durch das Angebot an Speisen und Getränken, sondern auch durch die Innenraumgestaltung sonst nirgendwo anzutreffen ist. In gewissem Sinne gilt es auch für die Kneipenkundschaft, die einen Querschnitt der Gesellschaft darstellt.
Belege für die letztgenannte Besonderheit findet Vinopal, Autor der 2004 veröffentlichten Studie »Die Institution der Kneipe in der tschechischen Gesellschaft« in der Vergangenheit.
Schon im 19. Jahrhundert hat man in der Literatur darauf verwiesen, dass sich in diesem Milieu Angehörige unterschiedlicher Sozialschichten trafen. Man schrieb da oft darüber, dass etwa Straßenfeger, Arbeiter, Anwälte, Ärzte und Beamte an einem Tisch in der Kneipe nebeneinander saßen.
Die Wurzeln sind vielleicht in der Geschichte zu finden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war nämlich die Kneipe einer der wenigen öffentlichen Orte, an dem man ohne weiteres Tschechisch sprechen konnte. Jemanden auf der Straße auf Tschechisch anzusprechen, hätte nämlich als große Beleidigung oder zumindest als Ausdruck der Kulturlosigkeit und einer niedrigen sozialen Position des Sprechers empfunden werden können. Man sollte Deutsch reden. Unter diesen Umständen entwickelte sich das Kneipenmilieu zu einer bedeutenden Plattform der wiedererwachenden tschechischen Kultur. Im Lauf der Zeit etablierten sich viele Kneipen als eigenwillige Gesellschaftszentren, in denen sich engagierte tschechische Patrioten, Literaten und tschechischsprachige Angehörige des Bürgertums trafen. Und in der Kneipe fanden oft auch neu gegründete Vereine eine Heimat für ihre Tätigkeit. Dort wurden auch verschiedene Kulturveranstaltungen organisiert. Als patriotisch galt im gewissen Sinne auch das Biertrinken. Doch schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden zunehmend Stimmen laut, die den weit verbreiteten Bierkonsum verspotteten. Seit Beginn des neuen Jahrhunderts ging das Image der Kneipen als wichtiger Zentren des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens schnell verloren. Der Kneipenbesuch verbunden mit dem Bierkonsum wird von tschechischen Experten nicht nur als eine soziale bzw. geschichtspolitische, sondern auch als eine Erscheinung der Alltagskultur betrachtet. Als solche haben die Kneipen, laut Vinopal, auch in der Zeit des realen Sozialismus, wie man die Verhältnisse während des kommunistischen Regimes euphemistisch bezeichnete, viele Kulturfunktionen behalten. Parallel hätten sie ebenso die Rolle eines Katalysators und eines Dämpfers der sozialen Spannungen erfüllt. 1994 hat sich das Institut für tschechische Literatur der Akademie der Wissenschaften mit diesem Phänomen als einem der Grundelemente der tschechischen Kulturidentität auseinandergesetzt. Die literaturwissenschaftlichen und kulturhistorischen Konferenzvorträge erschienen in einem Sammelband mit dem Titel »Die Kneipen und das Bier in der tschechischen Gesellschaft«. Neben der in der Vergangenheit wechselnden Bedeutung der Kneipe im Alltagsleben der Tschechen verfolgt Jiří Vinopal auch ihre Verwandlungen in der Gegenwart. Das gilt ihm zufolge nicht nur für die Kneipenszene in der Stadt, sondern auch für die ländlichen Lokale.
So eine echte Kneipe, wie man sie noch in den 1980er Jahren gut kannte, ist heutzutage für den Großteil der Menschen nicht mehr das ideale Lokal, in dem man jeden Abend seine Freizeit verbringen möchte. Im verqualmten Raum also und noch dazu mit einer miserablen Bedienung. In so eine Kneipe kommen auch auf dem Lande nur wenige Gäste, selbst wenn das jeweilige Dorf nicht unter Bewohnerschwund leidet. Viele fahren dann lieber woanders hin oder finden eine andere, individuellere Lösung.
Zeugnis davon, dass sich auch die tschechische Kneipe in einem Wandlungsprozess befindet, hat vor ein paar Jahren Tony Connolly, Korrespondent des irischen Fernsehens in Brüssel, abgelegt. Bei seinen Europareisen hat er wiederholt auch Tschechien besucht und seine Eindrücke niedergeschrieben. Don't mention the wars, a journey through European stereotypes, heißt sein Buch. Anfang der 1990er Jahre begeisterte er sich für schmuddelige Kneipen, in denen es außer Bier nur typische Gerichte wie angelegten Käse oder den Ertrunkenen, eine angelegte Knackwurst mit Zwiebeln, zu essen gab. Und in denen die Kundschaft emotionsgeladene Diskussionen über Politik und Sport führte. Connolly fand zwar die Lokale kommunistisch grau, gleichzeitig aber auch ungewöhnlich und verlockend. Anlässlich des EU-Beitritts Tschechiens im Jahr 2004 kehrte er zurück. Zitat:
Ich bin in diese Bierstube gegangen, die ich schon von früher kannte, und war sehr enttäuscht. Sie wirkte optisch schrecklich aufpoliert und im Angebot hatte man eine Menge von europäischen und amerikanischen Speisen. Die Kellner waren zwar tschechisch gekleidet, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, als wäre die gewisse Unschuld von früher verschwunden. Ich war enttäuscht. Aber was kann man machen? So ist der Kapitalismus.
Nach der Wende haben viele Kneipen geschlossen, es sind aber auch viele neue entstanden. Nun hat aber die jüngste Wirtschaftskrise auch die Kneipenlandschaft getroffen und die Gewinne vielerorts absacken lassen. 10-15% der Gaststätten sind pleite gegangen. Seitdem hängt über der Branche ein Damoklesschwert. Im Frühjahr 2009 schrieb die tschechische Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny:
Sollte die Wirtschaftskrise nicht nachlassen und 15% der Gastwirtschaften mit jedem weiteren Jahr verschwinden, könnte von den heute 45.000 Lokalen nach 66 Jahren kein einziges überleben.
Zitat Ende. Demnach würde die allerletzte tschechische Kneipe im Jahr 2075 schließen. Der Soziologe und Kenner des tschechischen Bierpatriotismus Jiří Vinopal sieht das allerdings anders.
Meiner Meinung nach muss man die weitere Existenz der tschechischen Kneipen nicht so schwarz sehen. Das Bedürfnis der Menschen, sich zu treffen, wird garantiert überdauern. Mit dem zahlenmäßigen Rückgang von traditionellen tschechischen Kneipen, wie auch mit deren inneren Wandel, wird es höchstwahrscheinlich nach und nach auch zum Schwinden ihrer charakteristischen Merkmale kommen. Die städtischen Kneipen, wie auch die auf dem Lande, haben seit 1989 einen deutlichen Wandel erlebt und trotzdem hat die Mehrheit von ihnen überlebt. Ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass sie aufhören würden zu existieren.
Sollte es trotzdem nicht klappen, hat Vinopal eine Empfehlung parat. Man wische sich die Träne aus dem Auge und behaupte, es sei eine gute Einrichtung gewesen, die Kneipe. Man könne sie aber durch viele andere gute Einrichtungen ersetzen. Die Kneipentradition scheint aber immer noch lebendig zu sein, auf dem Lande etwas mehr als in der Stadt. Dominieren wird sie die Landschaft der Gastronomie allerdings nicht mehr. Schaut man sich die immer zahlreicher werdenden Weinstuben, Cafés, Bars, Clubs und Restaurants an, ist die Dominanz wohl bereits vorbei. Die Kneipenbesucher werden also eine besondere Spezies darstellen, die eine besondere Beziehung zur Gattung Kneipe haben wird. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Abschluss noch ein Zitat aus der erwähnten Studie »Die Institution der Kneipe in der tschechischen Gesellschaft« von Jiří Vinopal.
Offenbar zum ersten Mal in ihrer jahrhundertealten Existenz hört die Kneipe auf, die Landschaft des Gaststättenwesens zu dominieren und verliert dadurch automatisch ihre universelle Stellung. Neben der prosaischen Wahrnehmung der Kneipe als eines der vielen Bestandteile unseres Alltagslebens, mal gepriesen für ihre positiven Aspekte, mal verdammt der negativen wegen, bleibt ihr vielleicht als letzte Funktion auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der Status eines Kulturdenkmals. Des Familiensilbers, das vielleicht doch verdient, geschützt und etwas berücksichtigt zu werden.
Jitka Mládková hat sich mit dem Phänomen der Kneipenkultur in Tschechien befasst. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.